Normalerweise meldet sich jetzt Etienne zu Wort an dieser Stelle und begrüßt. Der ist aber im Urlaub. Das heißt, wir sind zu dritt alleine, gönnen Etienne den Urlaub und sagen:
Zweite Folge in Folge, die Etienne nicht da ist und sich drückt.
Der hat's gut.
Und vor allen Dingen, der verpasst ja auch so viel spannende Fälle, muss man sagen. Heute schon Folge 14. Hallo Alice.
Hallöchen.
Ob sich Etienne die Fälle anhört nachher? Weil das ist alles prüfungsrelevant.
Absolut.
Wir hören den ab.
Alles prüfungsrelevant.
Nicht abhören, wie heißt das? Nicht, wir hören den nicht ab, sondern wir
fragen ab.
Fragen den ab, genau. Das wollte ich.
Erst muss er auf dem Tisch stehen und wenn er was weiß, darf er eine Stufe tiefer. Dann auf den Stuhl, dann auf den Fußboden, dann hinsetzen, wie im Matheunterricht beim Rechnen.
Ach, das ist eigentlich ganz cool. Das kenne ich gar nicht. Wobei, ich bin mir halt nicht ganz sicher, inwiefern die Tische bei uns in der Schule das ausgehalten hätten. Das ist ja nicht, die sind ja eigentlich nicht dazu gedacht, dass da ein Schüler oder zwei Schüler draufstehen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn die Schüler, ich sag mal, im Gewichtsbereich so im 99. Perzentil sind.
Hattet ihr so filigranes Mobiliar im Rheinland? Wir hatten in Westfalen,
Achso, ich dachte, du meinst jetzt die Schüler. Ja. Hör mal, du hast ja auch ein filigranes Mobiliar, mein Freund, ne? Nee, das nicht, aber wir hatten so fette Schüler, glaube ich. Also nicht zwingend fett, aber also trotzdem relativ schwer, würde ich sagen. Ich habe es nicht ausprobiert, also nicht oft zumindest, auf Tischen zu stehen.
Eine gut genährte Generation. Deshalb hatten wir in Westfalen Betontische. Das war gelogen.
Wir hatten Holztische. Und ich habe mir tatsächlich jetzt so einen Holztisch aus der Schule gekauft bei eBay für 50 Euro von privat mit zwei Originalstühlen. Das heißt, meine Tochter sitzt jetzt an so einem Holztisch, wo man unten drunter die Bücher reinlegen konnte auf diese Holzplatte und
sich immer die Knie stößt, wenn man über 1,73 groß ist.
Und zwei von diesen Holzstühlen.
Großartig. Hast du geguckt?
Oh, da gab's ja so viele so unangenehme Knie- und Schienbeinkiller bei den Tischen, wenn du halt ein bisschen größer warst als Schüler. Hm. Aber das war, glaube ich, für so eine Generation, die, keine Ahnung, im Krieg kein Essen gekriegt hat oder so, die alle nicht so groß waren oder nicht so lange Beine hatten. Und wenn du dann, ich war ja immer relativ groß, streckst dir so die Beine aus und dann ist da drunter so ein Ding, wo man die Taschen draufstellt, so ein Metallgitter oder so, dann haust du erstmal volle Kanne mit dem Schienbein davor. Ach, jetzt werden wieder Erinnerungen
wach. Jochen, kleben denn unter dem Tisch auch Kaugummis? Das gehört ja eigentlich zur Ausstattung, ne?
Muss ja, mal das gucken. War das Erste, was ich geguckt habe. Leider nicht. Das ist Kaugummi frei.
Da gibt's noch fiesere Dinge als
aber Kaugummi. Aber oben ist natürlich jede Menge gekritzelt und so. Das ist also, wie das halt so sein muss, genau.
Erstmal die Unterseite des Tisches kerchern. Das Wichtigste.
Habt ihr auch Tischtintenpatronen-Minigolf gespielt auf dem?
Na klar. Es gab aber bei den GH-Füllern, in den GH-Patronen, gab es immer eine Kugel in den Patronen. Bei den anderen glaube ich nicht.
Die Kugeln waren doch überall drin.
Überall?
Waren die GH nicht die von der falschen Seite geöffnet wurden, die von unten geöffnet wurden und nicht von der Kugelseite?
Genau, so war es. Und Pelikan war oben von der Kugelseite zu öffnen und diese Kugel konnte man da rauspopeln, sauber machen, mit dem Zirkel Löcher in den Tisch bohren und dann mit dem Lineal reingolfen.
Natürlich, haben wir auch gemacht.
Hinter dem aufgestellten Physikbuch.
Das ist gar nicht, also so viel kriminelle Energie hatte ich nie, dass ich Löcher in die Tische gemacht hätte.
Stimmt.
Davor bin ich zurückgeschreckt. Also da dachte ich mir, nein, um Gottes Willen, dieser Tisch gehört nicht mir. Da wird nicht reingebohrt. Stimmt,
dann hat man das dicke Physikbuch nach vorne aufgeklappt, also, dass der Lehrer denkt, der liest
die ganze Zeit.
Was natürlich völlig bescheuert war, weil der sowieso.
Was sich natürlich jeder Lehrer denkt, wenn du dein Physikbuch vor dir hinstellst oder den Dirke Weltatlas.
Ja, jeder weiß, dass du Scheiße hinter deinem Buch baust. Ja.
Aber man sieht halt auch sehr konzentriert aus, wenn man versucht, irgendwie das dritte Loch zu treffen mit einem Geodreieck und einer Tintenpatronenkugel.
Ja.
Wir dürfen Leute jetzt nicht auf Ideen bringen. Was meinst du, wie viele Kinder das hören und jetzt anfangen? Kinder
nicht nachmachen.
Die Kinder, die True Crime Fans sind und in der Grundschule jetzt sitzen, sagen, das habe ich im Verbrechen ohne richtigen Namen gehört.
Ich glaube, die haben jetzt alle so spannende Lehrer und so tollen Unterricht, die haben das gar nicht mehr nötig. Die sagen jeden Morgen, Mama, darf ich bitte zur Schule? Aber heute ist Sonntag, Kind. Doch, bitte.
Möchtest du damit sagen, dass es noch bessere Lehrer als in unserer Generation gibt?
Also ich lüge gerade wieder ganz, ganz doll rum. Es hat sich irgendwie nichts geändert. Ne? Ich habe ja auch ein Kind im noch Schulalter, nicht mehr lange, aber es ist genau der gleiche Mist.
Immer Glückssache mit den Lehrern.
Ne? Gibt tolle, aber gibt halt auch solche, wo man denkt, ach, wär's vielleicht besser Metzger geworden oder sowas. Ne?
Ja,
nichts mit Menschen.
Wo man sich denkt, lieber, Lieber das Kind verbringt mit einem unserer Täter ein Wochenende als mit einem Lehrer, ne?
Ja. Na gut, ganz so weit würde ich nicht gehen. Also wenn ich mir die heutigen so angucke, um mal die kleine Überleitung zum heutigen Fall hinzukriegen, dann würde ich sagen, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, wir wollen immer so ein bisschen gucken, dass wir auch die heiteren Seiten sehen. Das wird, glaube ich, ein bisschen eng heute. Aber was wir auf jeden Fall schon mal vorher Georg und ich festgestellt haben, dass es so unendlich viel Material dazu gegeben hat und so unendlich viele Quellen und so verschiedene Sichtweisen und so vielschichtig. Also aus 10.000 Richtungen kann man sich das Ding angucken.
Wir haben ja immer sehr, sehr, sehr gemischte Fälle. Ne? Ja. Wir haben ja so Fälle, wo man sagen muss, die kamen mal irgendwo in der deutschen Presse vor und es gibt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so eine SWR-Doku oder so. Das ist die Hauptquellenlage. Und dann gibt's halt die Fälle, wo du vermutlich alleine einen Wikipedia-Eintrag hast, für den du eine Stunde liest, wenn du ihn in dem Fall im Englischen liest. Und dann Dokus und andere Podcasts und Bücher und so weiter und so fort. Und einen von denen haben wir halt heute, ne? Von diesem, ich sag mal, ziemlich berühmten.
Genau. Und damit unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer uns folgen können, weil es komplex wird heute, haben wir uns überlegt, dass wir einmal so die Reihenfolge der Geschehnisse berichten und dann mal gucken, was war da mit den Personen los, was war da mit den Ermittlern los. Sonst wird es, glaube ich, ein kleines bisschen unübersichtlich, denn da war ganz, ganz, ganz viel geboten in dem Fall. Und zwar ein Jahr nach 9/11 in Washington D.C., also 2002, war tatsächlich dieser die eine nie dagewesene Terrorserie, muss man sagen, erschütterte da Washington D.C. und seine Vororte. Und Washington D.C. zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus und die Umgebung Washington D.C.s, dass es eigentlich eine sehr wenig von Kriminalität belastete Gegend ist. Das sind sehr beschauliche kleine Vororte, die an mehrere Bundesstaaten noch grenzen, umkreist von dem Beltway. Also zu der Zeit war das ein wachsender Großraum der US-Hauptstadt. Es ist immer noch wachsend, umschlossen von dem gleichnamigen Highway Beltway, also auch Teile von Maryland und Virginia und viele kleine Städte und mittelgroße Städte sind da und es gibt dort eigentlich wenig Gewalt. Also dort, wo diese Terrorserie stattgefunden hat, diese, von der, um die es heute geht, hatte man eigentlich nur so 20 Morde im Jahr. Was sehr, sehr wenig ist für amerikanische.
In welcher Größenordnung von Bewohnern?
Der gesamte Bereich, der Ballungsraum, in dem sich das da dreht, sind so 1 Million Einwohner. In den Kleinstädten bewegt sich das.
Also 2 pro 100.000, das ist wirklich sehr wenig, gerade für USA, ne?
Was ist denn normal?
Über 10
pro 100.000?
Oder um die 10, glaube ich. Also Chicago ist totales Chaos. Da hast du innerhalb von einem Wochenende das, was du in Deutschland in einem halben Jahr hast. Aber so im Mittel sind es, glaube ich, so um die 10 pro 100.000. Ich müsste nachgucken.
Okay. Soll
ich mal eben nachgucken?
Guck mal gerne nach.
Nein, wir hatten das auch schon mal, Intentional Homicide.
Ich denke jetzt 10, also 10 im Jahr auf eine 100.000, ne? Also,
okay. Also hier bei Wikipedia finde ich eine Liste, wo 5 steht, aber ich meine, ich hätte auch mal einen Wert von, das ist halt immer, hängt auch so ein bisschen von den Definitionen ab, was man da alles mit reinzählt, ne? Und in dem Fall war es halt Intentional Homicide, also
die Mörder.
Absichtliche Tötung heißt es, glaube ich. Mord ist dann ja noch mal ein bisschen weniger, also, ne, weil Mord ist ja nur eine Teilmenge von absichtlichen Tötungen und so. Aber es ist, glaube ich, ungefähr das 10-fache von Deutschland, ne, was die USA hatten, haben wir auch schon mal festgestellt. Genau.
Also wer sich für diese Statistiken interessiert, es gibt auch immer so Murder-Rate-Seiten für jede Stadt. Also die sind statistisch immer sehr gut durchrecherchiert, kann man immer viel besser was rausfinden als in Europa.
Oh Gott, es gibt so viel. Ist eigentlich traurig, ne, dass es Leute gibt, die nicht wenige, die als Hobby haben, eine gut besuchte Webseite zu pflegen, die sich darum kümmert, an welcher Stelle von den USA gerade welche Morde passieren. Ich kann mich daran erinnern, es gibt auch eine Webseite, wo eine Massen, also wie ist denn die Definition, glaube ich? Also ich glaube im Deutschen so vereinfacht gesagt Massenmord, wobei da wiederum unterteilt wird in Spree, also nacheinander oder ein einzelner Fall. Und ich glaube, die Definition ist, dass es, glaube ich, drei und mehr sind. Und da ist die USA irgendwie auch ungefähr ein Fall pro Tag mindestens. Wobei man halt nicht vergessen darf, dass da halt auch sowas wie Gangschießereien reinzählen. Hm. Und so. Und ich, ja. Schönes Hobby, ne? Aber gut, wir haben ja ein ähnliches Hobby.
Also ich glaube auch, da dürfen wir gar nicht auf andere zeigen. Also dieser Fall ist so komplex, weil am 2002 im Herbst innerhalb von 23 Tagen 10 Menschen gezielt getötet werden und die Opfer haben keinerlei Gemeinsamkeiten. Es beginnt eine der größten Fahndungen in der Geschichte der USA und rund um den 2. Oktober 2002 geht das da los, nimmt unwahrscheinlich Fahrt auf und zu der Zeit umfassen die Meldungen und die Schlagzeilen der Presse eher nur so Meldungen, nur in Anführungsstrichen wie ein Hurricane im Golf von Mexiko. George W. Bush ist dabei, den Irak-Krieg unter seiner Führung vorzubereiten, also nachdem 9/11 rum war. Die Situation ist dort so. Das heißt, die Leute haben ganz andere Themen im Kopf, als plötzlich am 2. Oktober um 18.04 Uhr in Wheaton ein Anruf eingeht bei der Polizei. Und zwar mit der Information, dass James D. Martin, wie sich später herausstellen wird, 55 Jahre alt, Programmierer, auf dem Parkplatz einer Supermarktkette erschossen wird. Und zwar mit einem Schuss. Sofort gehen die Ermittler natürlich hin. Der leitende Ermittler Barney Forsyth, der leitet die Abteilung für schwere Straftaten im Bezirk Montgomery, in dem wir uns bewegen. Der ist sofort am Start und fragt sich als erstes, was ist denn das Motiv? Dieser Parkplatz der Supermarktkette liegt direkt gegenüber der Polizeiwache. Also viele Polizisten haben den Schuss von der Wache aus gehört, einen sehr lauten Knall. Die Polizei hat kaum was in der Hand und Kameraaufzeichnungen an öffentlichen Plätzen ging da gerade so los. Das heißt, da gab es noch nicht an jeder Ecke und Kante eine Kamera. Und die Kamera, die das aufgezeichnet hat, zeigt nur, wie James D. Martin erschossen wird und zu Boden sinkt. Jetzt haben wir schon gehört,
wie er getroffen wird.
Jetzt haben wir schon gehört, Morde sind sehr, sehr selten in Montgomery. Die recherchieren noch mal kurz und stellen fest, ist ja ulkig. Eine Stunde vorher wurde ein einzelner Schuss auch auf einen Bastelladen in Montgomery abgefeuert. Da gab es keine Verletzten und auch keine Indizien. Die vermuten aber noch keine Verbindung. Beide Schüsse bleiben zunächst ein Fall für die Lokalnachrichten. Das soll sich am nächsten Morgen ändern.
Jetzt auch irre, ne? Also das ein Fall, wo jemand erschossen wird und es weder einen Hinweis noch sonst irgendwas ist, erstmal nur was für die Lokalnachrichten ist und nicht landesweit.
Ja, wir schreiben den 3. Oktober, 7.41 Uhr, Rockville Pike. Ein Anwohner ruft die Polizei, der selber Rasen gemäht hat und sagt, jemand sei hinter seinem Rasenmäher zusammengebrochen. Die Polizei kann nur noch den Tod dieses Mannes feststellen. Sein Name ist Sonny Buchanan, der später nochmal eine Rolle spielen wird, weil er ein Sohn eines Polizisten dieser Wache ist oder ein Pfarrer, ich glaube ein Sohn ist er. Der ist 39 Jahre alt und Gärtner. Zunächst vermuten die, kann schon mal vorkommen, ist nicht der erste Fall, sagt einer der Ermittler, dass jemand beim Rasenmähen einen Schlag bekommen hat oder dass jemand über einen Bügel, Kleiderbügel, sonst was gefahren ist und dadurch ein Schrapnell entstanden ist und dass es sehr gefährlich sein kann, dass es Rasenmäherunfälle gibt, die tödlich sein können, das vermuten die erstmal.
Jochen, hast du dir nicht auch gerade so ein Powergerät gekauft?
Nee, ich habe ein Akkugerät gekauft, bin sehr unzufrieden. Danke, dass du da nochmal drauf hinweist, dass du das mitbekommen hast.
Nee, du hattest dir doch neulich, wir haben doch über irgendwas gesprochen im Porn-Podcast, ja. Wo du dir so ein Powergerät gekauft hast, um irgendwie ein Loch zu bohren.
Ach so, das war eine automatische Gartenfräse, weil ich ja einen Rollrasen verlegt habe, um das mal hier nochmal zu sagen. Rollrasen finde ich eine sehr gute Erfindung übrigens und da braucht man eine Gartenfräse, um den Boden aufzulockern und die kann, wenn man nicht aufpasst oder betrunken fährt, sehr gefährlich sein.
Ja, aber diese gesamten Geräte, ne, die haben doch alle vermutlich irgendwie so mehrere Kilowatt oder so, wenn die da mit voller Leistung betrieben werden, wenn sich da irgendwas verklemmt oder so.
Das ist so ein altes Benzingerät.
Ja, siehst du, jetzt kannst du zu deiner Panik vor irgendwie Corona und Impfung noch hinzupacken, was passiert, wenn ich beim Rasenmähen irgendwie einen Stein unglücklich treffe und der dann mit Mach 4 durch mein Auge in den Kopf schlägt.
Also
durch die Brille, durchs Auge.
Ich habe ja viele, ich habe ja auch eine Gartenschere, eine automatische, mit ordentlich Wumms, da muss man natürlich aufpassen. Mit ordentlich. Und dann habe ich ganz schlimm.
Was schert die denn?
Hecken.
Was zerschneidest du damit denn?
Hecken und kleine Bäume.
Achso, Hasen. Maulwürfe.
Und dann.
Ich habe ja die Maulwurfschere.
Und dann hab ich noch
damit kann ich Maulwürfe trimmen.
Und dann habe ich noch so eine, wie heißt das denn? Kantenscherer.
Jochen,
kennt ihr diese Leute, die dann immer mit den Mickey-Mäusen am Straßen, am Wegesrand lungern mit so einem.
Das bist du.
So genau.
Das bist du jetzt.
Moment, du hast, aber das Wichtigste bei den Geräten, um Nachbarn auf den Sack zu gehen, ist ja das Laubgebläse.
Das habe ich nicht.
Ohne das geht ja gar nichts.
Mit so einem Motor auf dem Rücken.
Ja.
Wo vor allen Dingen auch, wo du was benutzt wird, um selbst so Staub und Dreck und sowas, weil man könnte ja fegen, aber das ist zu viel Arbeit, wenn man erstmal sich so ein Laubgebläse gekauft hat für 500 Euro oder keine Ahnung, wie teuer das ist.
So bescheuert.
Und dann wird das Ding halt angemacht und hat ungefähr den Lärmpegel von der startenden Challenger für anderthalb Stunden. Und man macht das ja auch gerne mal morgens, bevor man zur Arbeit fährt, so 7:30 Uhr oder so.
Im Hinterhof. Einmal im Monat um 7:30 Uhr kommt er, das schneidet die Hecken und macht das Laub weg.
Ja, und bitte halt auch nicht mit so einem Elektrogebläse, weil wenn, dann muss das halt mit so einem Diesel-Ding laufen.
Ne? Du bist auf meiner Seite, Georg.
Ja, absolut.
Aber da schön, könnte ich auch zum Mörder werden.
Ich wollte gerade sagen, der ist sowieso immer der Gärtner, ist immer der Mörder, Jochen, das wissen wir doch nur wirklich. Also.
Vor allen Dingen, wenn der Gärtner, wie Jochen schon gerade erwähnt hat, mindestens 5 elektronisch betriebene Geräte, die muss man einfach nur sabotieren. Mhm. Und schon, dann trifft man sich selbst.
Und wenn ich mir so vorstelle, dass Jochen jetzt, ne, dass du auch so gründlich bist mit den Ecken und so, dass das, weißt du, dass du das so ganz ordentlich machst, dass ich mir so vorstelle, wenn einer sagt, oh, das ist aber die Ecke ist nicht so ordentlich, mit so einer Nagelschere nochmal nachjustierst.
Auf allen Vieren immer noch so.
Genau. Wenn dann einer sagt, der Rasen ist nicht so und du hast gerade ein Elektrogerät in der Hand.
Dann werde ich zum Tier.
Jochen, die wichtigste Frage ist ja, hast du so ein automatisches Rasenmähgerät? Weißt du, dieses Roomba als Rasenmäher?
Was, das gibt es.
Was?
Von Gardena.
Ein automatisches Rasenmäher?
Ja, das ist so ein, wie soll ich das beschreiben? Wie groß ist denn das? So, ich würde mal sagen, so 40 mal 40 Zentimeter. Und das ist halt so ein Smart-Rasenmäher, den man nicht selber fährt. Und der fährt dann so ferngesteuert über den Rasen, tuckert da rum, und mäht den halt automatisch.
Ist das wie so ein Saugroboter?
Genau, wie ein Saugroboter, nur als Rasenmäherroboter. Und dasselbe gilt wie beim Saugroboter. Ich möchte nicht wissen, wie das aussieht, wenn du einen Hund hast, der gelegentlich was hinterlässt.
Ja, aber diese Roboter haben doch mittlerweile fast alle. Alle, die einen Garten haben, haben so einen Roboter.
Ja, deswegen frage ich, ob du den auch
hast. Ich habe letztens, und jetzt kommen wir wieder zum Thema True Crime, ich habe letztens gehört, dass es manche Roboter gibt, die Igel nicht erkennen.
Au.
So, und da habe ich, da würde ich dann mal Abstand nehmen vom Kauf eines Roboters.
Igels.
Ja, könnt ja vorstellen, was dann passiert. Also, es gibt ja genug Igel.
Naja, also die Dinger, die ich gesehen habe, die sehen nicht so aus, als könnten die überhaupt über einen Igel drüber fahren. Weil das ist halt nicht, das ist ja jetzt nicht so ein Trecker.
Ja, aber ich wohne ja auf dem Land und da sind schon die Reifen, haben schon dickes Profil. Also, das ist.
Ja,
da kannst du dich draufsetzen.
Wir reden hier von so einem kleinen Gerät, was ungefähr so die Bodenfreiheit hat von einem ferngesteuerten Auto. Wenn ich mir jetzt überlege, dass die Alternative Jochen ist mit seinen 9,5 Dioptrien, der auf so einem John Deere Mini-Rasenmäher sitzt, dann weiß ich, wer von den beiden besser den Igel erkennt. Jochen hätte da, glaube ich, eher noch Probleme, alles, was unter Rehgröße ist, zu erkennen. So, hast du unseren Hund gesehen?
Oh,
ich habe Rasen gemäht.
Der sieht aber perfekt aus, der Rasen diesmal.
Ja. Wir kommen vom Thema.
Wie kamen wir drauf?
Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen.
Kamen wir eigentlich drauf?
Also die haben befürchtet oder die haben tatsächlich zwischenzeitlich als Theorie gehabt, dass das quasi ein Rasenmäherunfall genau, hätte sein
weil
können.
Weil er einfach hinter seinem Rasenmäher so zusammengesackt ist. Dass,
das heißt, die haben kein Projektil im Kopf gefunden?
Oder? Die haben das Projektil später gefunden. Das Problem war, dass sie jetzt anfingen zu ermitteln, aber die weiteren Ereignisse sich so schnell ereigneten, dass sie nicht so recht hinterherkamen. Also sie haben schon mal zumindest, jetzt nehmen sie eine Verbindung an zu dem James D. Martin vom Vortag. Die Tatorte sind nur 6 Kilometer voneinander entfernt. Wow. Und was sie jetzt schon sehen, ist, dass die Schüsse aus der Distanz gekommen sein müssen. Also das war kein Nahschuss, sondern die kamen aus der Distanz. Und die Einschusswunde ist klein, die Austrittswunde ist groß, was schon mal bei der Erstuntersuchung auf ein großes Projektil schließen lässt. Jetzt haben sie aber gar nicht so viel Zeit, da weiter zu gucken, denn schon um 8.12 Uhr geht's weiter. An der Connecticut, an der Connecticut Avenue, Aspen Hill, Ecke Aspen Hill, an der Tankstelle wird der 54-jährige Taxifahrer Prem Kumar Vallekar niedergeschossen, und zwar beim Tanken. Es wird ein lauter Knall gehört, berichten Zeugen, und er bricht zusammen, und eine Zeugin am Tatort sieht das auch, wie er zusammenbricht, versucht ihn zu reanimieren, nachdem er ihr nochmal gesagt hat, ruf bitte einen Krankenwagen. Die Reanimation scheitert. Die Zeugin sagt später, sie hat sich gewundert, dass die Polizisten, die jetzt kommen, alle mit Sicherheitswesten auftauchen. Die sind wohl vorher schon angewiesen worden von ihrem Chef, in diesem Fall Barney Forsyth, sich selbst mit Sicherheitswesten auszustatten, als sie zu diesem Tatort kommen. Polizeichef Moose ist ein Kollege von Barney Forsyth, der wird jetzt derjenige, der vor die Presse tritt. Denn das ist jetzt nun nicht mehr nur Lokalnachrichtenthema, sondern jetzt wird das hier, nimmt das Fahrt auf.
Wir haben 3 Tote innerhalb von wie viel? 2 Tagen, ne?
Und der Charles Moose ist Polizeibeamter, der sich vor seiner Zeit dort in Montgomery sehr bemüht hat, auch um vor allen Dingen die Frage, wie kann Polizei einen besseren Ruf bekommen, vor allen Dingen was den Umgang mit People of Color angeht. Er ist selbst schwarz und hat vorher sehr politisch gearbeitet. Also den als Aushängeschild sozusagen für die Presse zu nehmen, liegt nahe. Der ist auch vorher schon mal teleaktiv gewesen in den 90er Jahren zu genau diesen Themen, als immer stark kritisiert wurde, dass schwarze Menschen einfach so wegverhaftet werden, vollkommen ohne jeglichen Verdacht, einfach weil sie da langgehen. Der hat sich da sehr eingesetzt dafür, dass das auch in den Reihen der Polizei, dass die wieder so ein etwas besseres Image bekommt.
Da werden wir übrigens noch ziemlich viele Fälle haben, wo sich Menschen weigern oder die Polizei im Prinzip weigert, Schwarze als Verdächtige anzugeben, weil ihnen dann unterstellt werden wird, dass sie das nur tun, weil der entsprechende vermutete Täter schwarz ist. Da gibt es einige Fälle von Tätern, oder tatsächlichen Tätern, die eben schwarz waren, wo man im Täterprofil gesagt hat, der ist vermutlich weiß, unter anderem, weil man sich nicht getraut hat und weil man sich dachte, wenn wir sagen, was wir vermuten, dass er schwarz ist, wird uns vorgeworfen, dass wir das nur deshalb tun, weil wir schwarze Menschen nicht
mögen. Ja, und das hat ja gerade in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen. Das ist ein ganz heißes Eisen, dieses Thema, und wirklich auch hoch politisch. Charles Moose jedenfalls, von dem werden wir noch mehr zu hören bekommen, ist ab jetzt das Polizeigesicht für die Öffentlichkeit zu diesen Vorgängen. Forsyth hält weiter als Captain die Zügel in der Hand, und es geht am selben Tag noch weiter. 8.12 Uhr war jetzt dieser arme Taxifahrer reif.
Moment, morgens oder abends?
Morgens.
Der Tag ist noch lang, würde ich
sagen. Der Tag ist noch lang, und um 8.37 Uhr gibt es den nächsten Anruf. In der Leisure World Shopping Mall in Silver Spring, Maryland, wird Sarah Ramos, die ist 34 Jahre alt und Hausangestellte, der wird beim Lesen auf einer Bank in den Kopf geschossen. Passanten denken zunächst, sie hätte sich selbst erschossen, und rufen die Polizei. Dieser Tatort ist wiederum nur 3 Kilometer vom vorherigen Tatort entfernt. Die Polizei sagt sofort, der Schuss kann nur vom Parkplatz aus der Distanz gekommen sein. Ein Zeuge sagt, er sieht ein weißes Kofferfahrzeug, einen Kastenwagen. Und die Ermittlungen nehmen Fahrt auf, auch in diese Richtung. Anderthalb Stunden später, 9.58 Uhr, der nächste Anruf geht ein. Kensington, Maryland, Laurie Ann Lewis Rivera, 25 Jahre alt, wird getötet, als sie in ihren Minivan an einer Shell-Station staubsaugt. Und jetzt ist allen klar, die Opferwahl ist vollkommen willkürlich. Und da hat es irgendwie keine, es gibt keine Linie, ne? Also es gibt keine, sie suchen die nicht gezielt nach irgendeinem Merkmal aus.
Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, was haben die miteinander zu tun, was haben die für gemeinsame Merkmale, aber im Moment sehe ich da keine.
Das Krasse ist, so eine Mischung ist im Moment aus so Serial Killer und Spree Killer. Ne? Also Serial ist ja normalerweise mit dieser sogenannten Cool-Down-Periode, also einer Zeit, wo man halt niemanden tötet und dann wieder. Und Spree ist halt, wenn die alle in einem zeitlichen Zusammenhang stehen. Also diese typischen, keine Ahnung, Schule oder Beruf, Arbeitsplatz, wenn da jemand halt anfängt, irgendwie auf 10 Leute oder 20 Leute zu schießen. Dann spricht man ja von Spree. Und was du gerade beschreibst, diese ultrakurzen Abstände, aber dann doch eben nicht mit einer Waffe einfach nur in Shopping Mall gerannt. So eine Mischung davon fast.
Und
ne?
Da werden wir noch gleich später mal sehen, wie das eigentlich vorbereitet war, worum es da ging. Das ist so abgefahren in der Vorbereitung, habe ich gedacht, wir können das nur minutiös zeitlich in der Abfolge jetzt machen. Das geht gar nicht anders, sonst raffst du gar nichts mehr, was da passiert. Jetzt haben die Ermittler 12 Stunden Ruhe. Um 21.20 Uhr geht der nächste Anruf ein. Und zwar
der fünfte an dem Tag?
Den Washington DC, also knapp hinter der Grenze von Montgomery, wird Pascal Charlotte, 72, ein Tischler im Ruhestand, bei einem Spaziergang auf der Georgia Avenue NW getötet. Und zwar mit einem Schuss, wie die anderen Opfer, auch ein einziger Schuss. Er stirbt noch am Tatort. Montgomery, haben wir gehört, hat jährlich etwa 20 Morde und jetzt 5 Morde innerhalb von 16 Stunden. Die Ermittler beschreiben das als einen Angriff auf das Herz dieser Vorstädte, ein Jahr nach 9/11. Fragen sich, ob es eine Terrorverbindung geben könnte, haben aber keine Idee und leiten die Großfahndung ein. Das heißt, jetzt wird alles mobilisiert, was auf den Beinen ist. Und an diesem 3. Oktober nach dem 5. toten Menschen passiert nun erstmal nichts mehr. Es geht aber am Nachmittag des nächsten Tages gleich weiter. Und zwar wird in Fredericksburg, Virginia um 14.30 Uhr Caroline Sewell, 43 Jahre alt, zweifache Mutter, durch einen Schuss verwundet, als sie bei einem Michaels-Bastelladen Taschen in ihren Minivan lädt. Sie wird verwundet, überlebt es. Dieser Tatort ist jetzt mehr als 80 Kilometer von den vorherigen Tatorten entfernt. Also das ist eine größere Distanz. Sie hat einen glatten Durchschuss, überlebt das. Charles Moose, der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgestellte Ermittler, reportet jetzt täglich übers Fernsehen darüber. Die Schüsse, haben sie jetzt rausgekriegt, sind alle aus der gleichen Waffe. Und das Kaliber ist jetzt bekannt. Und zwar handelt es sich um eine Bushmaster 223, ist ein Sturmgewehr. Und die Bevölkerung wird angehalten, sofort die Polizei anzurufen, wenn sie jemanden mit einer solchen Waffe sehen. Es ist auch kein großer Einschusswinkel. Die Ermittler denken, das muss etwa aus der Höhe einer Bank, also so einer Sitzbank oder aus einem Kastenwagen heraus. Aus dieser Höhe ungefähr muss geschossen worden sein. Das kam nicht weiter oben, der Schuss. Die Ballistik sagt, die untersuchen das, das ist die Arbeit eines Heckenschützen, der hoch ausgebildet sein muss. Also das macht, so schießt jemand, der das kann. Und so schießt auch nur jemand, der, wenn er nur eine Kugel braucht, der wirklich gut trainiert ist an so einer Waffe. Vollkommen klar ist jetzt, die öffentliche Sicherheit ist gefährdet. Dieser Fall ist ab jetzt omnipräsent in den Medien. Es wird händeringend dieser weiße Kastenwagen gesucht und beschrieben. Es kommen tausende von Zeugenmeldungen via Telefon rein. Es bricht so eine Art Hysterie auch aus, die so eine Eigendynamik bekommt rund um diesen vermuteten weißen Kastenwagen. Und es geht eine Warnung bei der Polizei dabei unter, die sich auf einen hellblauen Chevrolet Caprice bezieht, der von Zeugen am ersten Tatort gesehen worden war. Jetzt sind aber alle gepusht auf diesen weißen Van. Und
ganz kurz, dieser Chevrolet Caprice ist, glaube ich, eine ganz normale Limousine. Ja. Ne? Das ist nicht mal
ein Kombi. Ist aber ein Schiff von einem Auto. Ne? Es ist ein, ja, aber, schon ein Riesending.
Ja, wie fast alle Limousinen in den USA.
Ja,
ne?
Also ich bin ja totaler Fan von solchen Autos, ne? Und denke immer, mein Gott, ist das, ne? Bitte nicht einparken, immer einfach weiterfahren. Aber ein wahnsinnig schönes Ding ist das. Nun, die Experten gehen jetzt ran und gucken, was könnte denn da das Täterprofil sein? Und leider sind es nicht die Experten vom FBI, sondern das sind jetzt Experten, die sich selber dafür bezeichnen und im Fernsehen auftreten. Ne? Die Presse setzt sich voll drauf. Das ist natürlich eine gut verkaufbare Story. Und Experten im Fernsehen sagen jetzt, ja, das muss ein Weißer sein, typischer Serientäter, wahrscheinlich mittleres Alter, wahrscheinlich männlich. Und die Zeugenanzahl erhöht sich jetzt auch dadurch, dass so viel berichtet wird. Der Moose, der Charles Moose, der jetzt täglich Pressekonferenzen gibt, der versucht, das abzumildern und abzuschwächen. Er sagt, ne, keinen Tunnelblick bitte jetzt. Wir müssen hier vorsichtig sein und aufpassen. Wir müssen klar bleiben. Er warte noch auf das Profil des FBI und es gäbe jetzt überhaupt keine Aussagen bisher zum Täter. Alle denken auch bei der Polizei, die Sniper hören mit oder sind in der Nähe. Ne? Also das ist halt auch nochmal ein Risiko.
Das mit den Tätern und den Experten, die sich dazu äußern, das kennen wir ja auch. Also weniger als von solchen Fällen, als von, naja, jeder eigentlichen anderen Art von Kriminalfall, die ja zum Glück in Deutschland relativ selten in dieser Form sind, dass du halt im Prinzip eine komplett hilflose Presse, Fernsehen und so weiter hast, Medien hast, die eigentlich fast nichts wissen und die sich dann irgendwen einladen, von dem sie behaupten oder der von sich behauptet, ein Experte auf dem Thema zu sein. Manchmal, wenn man sich dann anschaut, warum der als Experte eingeladen wird, dann denkt man sich, leidet der unter Selbstüberschätzung oder leidet dieser entsprechende Sender oder das entsprechende Medium unter Inkompetenz und einfach in vielen Fällen nichts anderes macht, und das hörst du auch als Nicht-Experte raus, als wild zu spekulieren.
Also die Anfang der 2000er erinnere ich mich auch im deutschen Fernsehen in der Landschaft, dass wir schon immer gelacht haben, wenn wieder irgendwo drunter stand in der Bauchbinde, jetzt ist das, Experte. Ne? Da waren wir auch immer Experte in allem. Also
ich weiß auch, warum das so ist. Wenn jemand wirklich ein Experte ist, dann gibst du ja üblicherweise seinen Titel oder seine Credentials an. Ne? Dann sagst du halt, er ist Professor für sowieso oder keine Ahnung, ist arbeitet bei der Polizei in sowieso. Ne? Das gibst du ja meistens an. Wenn da nur Experte steht, dann ja fast immer deshalb, weil würdest du das nennen, weswegen du ihn als Experte bezeichnest, würde dich jeder auslachen. Das ist dann so, hat eine Internet-Website zum Thema AR-15-Gewehre oder so. Das ist dann Experte.
Ich habe in der Zeit immer geträumt von einem Unternehmen, das ich selber gründen wollte, das Institut für Angelegenheiten heißt.
Das ist also, ein schöner Name.
Oder? Dass man es so ganz...
Institut für Angelegenheiten, ja. Mega.
Ja, ja. Also das ist ja eigentlich, alles ist ja eine Angelegenheit, ne? Oder?
Ja. Brauchst du noch du hast auch ein schönes Akronym, ne? IFA.
Stimmt, das habe ich richtig. Ich sehe schon das Logo.
Ja. Ja. Vom IFA.
So kommst du auf Ideen.
IFA, ja. Dann hast du irgendeinen Ehrendoktortitel aus St. Kitts und Nevis von der Universität für extraterrestrischen Gartenbau oder so.
Schon. Und schon Schreibtisch, einen Stuhl.
Was macht das Institut für Angelegenheiten?
Das kommt drauf an.
Experten verleihen. Ach so.
Das kommt drauf an.
Das kommt drauf an, ist auch gut. Wir haben vielfältige Betätigungsfelder und Profile.
Mal so, mal so.
Ja. Haben Sie Rasendünger? Ja. Haben Sie
könnte
auch Experten
sein
zum Thema Projektile?
Ja.
Warum nicht?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das unterliegt der Geheimhaltung.
Stimmt, dann kannst du immer mit Schweigepflicht operieren, wenn
also
du was nicht weißt.
Den Namen finde ich super. Ja.
Über unsere Kunden können wir Ihnen nichts, das ist auch immer gut, ne? Wenn jemand dich mal fragt, für wen haben Sie denn gearbeitet? Über unsere Kunden darf ich Ihnen leider nichts sagen. Du musst ja nicht spezifizieren, warum du das nicht darfst. Muss ja nicht aus rechtlichen Gründen sein, sondern es könnte ja auch sein, über unsere Kunden darf ich Ihnen nichts sagen, weil Sie mich dann nicht mehr ernst nehmen.
Ja, und
würden.
Das betrifft dann bei, in meinem Institut, den Bereich Geheimangelegenheiten, ne?
Ja.
Und schon kann ich da nicht mehr drüber repetieren, das ist ja vollkommen klar.
Wir haben mehrere Bereiche bei IFA, ne? Für Angelegenheiten.
Ja, ja.
Okay. Du bist für Inneres oder so? Innere? Inneres Abteilung und Geheimes. Geheimes und Inneres?
Ich bin für Äußeres.
Also was haben wir noch?
Ja.
Für Dunkles?
Allgemeines?
Spurensicherung?
Nee, Allgemeines.
Allgemeines ist gut.
Allgemeines.
Ich stelle sie in den Bereich Allgemeines.
Und dann macht Etienne Spezielles. Du machst Allgemeines, ja. Jochen. Etienne macht Spezielles, Jochen Inneres, ich Äußeres. Reicht, wenn ich mir die Haare kämme bei Äußerem. Ne?
Ich würde gerne den Bereich Ungefähres.
Das ist schön, der Bereich.
Das ist eine super Idee.
Ja. Wir brauchen ja auch noch dann die Unterteilung in zukünftige und vorangegangene Ereignisse. Ne? Das müssen wir auch trennen.
Oder Vergessenes.
Ja. Ach, gut. Ja, also da ist viel Schönes möglich. Während wir uns jetzt überlegen, wie wir unser Institut gründen, die Experten sind im Fernsehen zu diesem Fall deutlich zu sehen. Jetzt könnte man sagen, öffentliche Sicherheit ist gefährdet rund um Washington DC. Die Schulen bleiben dennoch geöffnet, aber Polizisten werden abgestellt vor den Schulen, denn die...
Vielleicht haben die auch einfach zu viele Kinder. Oder Lehrer.
Da waren wir heute schon mal. Ne? Was jetzt jedoch passiert, ist, dass die Öffentlichkeit ängstlicher wird. Ne? Also die sehen, Mensch, da werden irgendwie Leute wahllos erschossen vor Supermärkten, auf Parkbänken sitzend und so weiter und so fort. Die fangen an, sich komischer zu benehmen, auch in der Öffentlichkeit, passen mehr auf ihre Kinder auf. Gehen. Da geht's schon mal mit los. Am 7. Oktober um 8.08 Uhr wird in Bowie, Maryland, der 13-jährige Iron Brown vor der Benjamin Tasker Middle School schwer verletzt durch einen Schuss. Er überlebt. Die Situation ist jetzt so alarmierend wie nie zuvor. Es ist das 8. Opfer dieser Reihe. Der Schuss in der Schule ist 60 Kilometer vom vorherigen Tatort entfernt und die Ermittler sehen nun, oh, das Gebiet scheint sich auszudehnen. Dieser weiße Kastenwagen wird weiterhin im Fokus gehalten und von Zeugen beschrieben. Niemand richtet die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. Also bisher haben wir 6 Tote, 2 Verwundete, 2 Verwundete.
Das ist gut.
Oh Mann, ich fang nochmal an.
Die haben wir auch im Institut. Die zählen wir auch in unserem Institut.
Ich komm nochmal rein.
Ja, wir hatten hier 0 Tote und 6 Verwundete. Oh mein Gott, wirklich?
Ja. Mann, Leute, ja. Ey, da wollte ich jetzt, ich war gerade so professionell und dann so ein Ding, ne? Das habt ihr jetzt von euren Experten, die ihr euch ja einkauft für euren Podcast.
Fantastisch.
Mach's nochmal ernst jetzt. Ich komm nochmal rein. Tür auf, Tür zu. Guten Tag, Ding Dong. Also, bisher 6 Tote, 2 Verwundete und Millionen in Angst und Schrecken. Jeder kennt jemanden in den Schulen, das Sicherheitsgefühl nimmt deutlich ab. Der Schuss kam übrigens aus einem angrenzenden Wald. Dort werden gefunden eine Patronenhülse und, jetzt wird's spannend, eine Botschaft. Sie finden eine Tarotkarte, und zwar die Karte des Todes, das ist dieser Sensenmann mit, ne, das Gerippe kennt jeder irgendwie, ne, mit dieser Sense in der Hand. Auf der Rückseite steht, Mr. Police, nenn mich Gott, geh nicht an die Presse. Das ist die Botschaft, die auf dieser Karte steht. Das Sondereinsatzkommando, das nun rund um diesen Fall, diese Fälle tätig ist, hält das strengstens geheim, weil die sagen, das darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten. Die Medien erfahren es am 2 Tage später dennoch auf irgendeinem Weg. Ob schon Geheimhaltung versucht wurde. Und die Redaktionen untereinander, wird dann auch gesagt, so von Pressevertretern in der einen oder anderen spannenden Doku dazu, die diskutieren auch, ist es jetzt schlau, wenn wir so Infos durchsickern lassen oder nicht. Aber machen es natürlich fleißig, während sie darüber diskutieren, eben doch. Ne? Also das ist natürlich eine spannende Geschichte. Der 9. Oktober 2002, 8.18 Uhr. In Manassas, Virginia, wird Dean Myers, 53 Jahre alt Bauingenieur, an einer Sunoco-Tankstelle getötet, nachdem er sein Auto betankt hat. Das ist ein Brustschutz. Und auf dem Parkplatz gegenüber werden sofort Zeugen befragt. Die Polizei ist sofort da und befragt. Und einer der Zeugen fährt den gleichen blauen Chevrolet Caprice, der in der Nähe des Tatorts des ersten gesehen wurde, und wird auch befragt. Ne? Die Polizei lässt den weiterfahren nach der Befragung, der ist ganz auskunftsfreudig und zischt wieder ab. 2 Tage.
Wir als True Crime Fans wissen ja, die Leute, die sich immer melden bei den, ja, ich habe da was gesehen.
Die sind doch verdächtig. Die
sind immer besonders verdächtig. Besonders verdächtig.
Das ist ja auch oft so, dass der Täter dann nochmal zum Tatort zurückkommt, wenn die Polizei gerade alles abgesperrt hat, um nochmal zu gucken, ne? Oft ja in so Krimis, ne? Dann wird da nochmal kurzer Schwenk und dann erinnert der Polizist sich 2 Jahre später, Mensch, da stand doch einer hinter dem Flatterband.
Mit dem Rasenmäher.
Oder der bei der Beerdigung steht, mit 40 Meter genau. Abstand, mit Mantel.
Dann wird das in Slow-Mo immer seine Gedankengänge und dann hat er so eine, ja, der war das doch. Vor 2 Jahren war der das doch. wo ich immer denke, what the fuck?
Wir merken uns das mal. Ja. Zwei Tage später, 9.30 Uhr morgens, Fredericksburg, Virginia. Kenneth Bridges, 53 Jahre alt, Sozialaktivist aus Philadelphia und Geschäftsmann, wird an einer Exxon-Tankstellenstation erschossen. Die Behörden sperren jetzt sofort die Einfahrtsrampen zur I-95 und Route 1. Jeder Durchfahrende soll angehalten werden. Also das ein Riesenaufwand. Ne? Es ist mega, mega viel Verkehr. Die halten jeden an, der da jetzt vorbeifährt. Auch der Chevrolet Caprice wird wieder angehalten und wird durchgewunken. Dreimal fragen die dieses Fahrzeug ab. Es liegt nichts vor gegen den Halter. Es ist auch ordentlich angemeldet. Später hören wir mal was von dem Auto vielleicht. Wir gucken mal. Die Polizei weiß, es wird jetzt mehr Opfer geben, weil die Täter so schnell sind und diese Angriffe verändern den Alltag komplett. Ne? Georg, du hast es gerade schon gesagt, Menschen ducken sich plötzlich beim Tanken. Ne? Die laufen im Zickzack, die gehen nicht mehr in Parks. Ach,
das war
die
gar halten, kein Witz?
Nee, die halten ihre Kinder im Haus. Ne? Also diese Idee, dass...
Ja, aber ne? du musst halt überlegen, wenn da gerade die Mordquote auf den Faktor 100 zu dem steigt, was es normalerweise wäre und vor allen Dingen, dass so zufällig ja. ist. Ne, wenn du jetzt wüsstest, irgendwie, ich darf nicht in den dunklen Park gehen, weil der dunkle Parkkiller ja. ist. Oder, keine Ahnung, der Prostituiertenkiller oder sonst was, dann denkst du, na gut, ich bin jetzt keine Prostituierte, mir passiert da schon nichts. Aber wenn jeder zwischen Kind, das 13 Jahre alt ist, und irgendwie Rentner beim Rasenmähen, männlich und weiblich, getroffen wird, aus irgendeiner das ist ja das noch schlimmer. Wenn du wenigstens sagen könntest, wenn ein Typ auf dich zukommt, dann sei vorsichtig, aber nee, irgendwo. Ja. Im Vorgarten, beim Einkaufen, dann fühlst du dich ja nirgends mehr sicher. Ich kann das Voll. Durchaus verstehen, warum die Leute so
Vor reagieren. Vor Jahren gab es hier bei uns in der Ecke Steglitz bis runter Mitte, Potsdamer Straße, Hauptstraße, Schlossstraße, einen Typen, der Leute angestochen hat mit dem Messer über Tage, bis sie den hatten. Da bin ich nicht mehr einkaufen gegangen. Angestochen, mit dem Messer in den Rücken gestochen, so im Vorbeigehen.
Aber nicht bewusst, war kein Mordanschlag, sondern bewusst nur verletzend?
Dass keiner wusste, was der vorhatte, ne? Aber
gut, wenn du ein Messer in Leute reinrammst.
Messer in Leute reinstecken ist, glaube ich, erstmal nie eine super gute Idee.
So pieksen, dachte ich. Aber so ja, richtig,
der hat schon. Okay, also es war Gott. So, dass viele Leute sehr beunruhigt waren und da zum Beispiel war mir auch klar, ich gehe jetzt mal erstmal nicht ins Forum Steglitz oder irgendwie da, die muss ich jetzt gerade nicht rumtouren. Mal gucken, warten wir mal kurz, bis sie den haben, geht so lange irgendwie hier ums Eck zu Edeka. Naja, also kann das, wie gesagt, bei Georg sagt's, ne, ich kann es auch total verstehen, dass das zu sowas führt. Ne? Also die sprachen wirklich auch von der Bevölkerung in Geiselhaft, solange das so geschah, ne, dass die wirklich alle auch kein anderes Thema natürlich mehr hatten, ist ja klar.
So, liebe Freunde, gleich geht's weiter mit dieser spannenden Folge von Alice. Aber wir lassen mal eben ein bisschen Raum zum Verschnaufen. Holen mal den Partner nach vorne. Das ist Simon Mobile. Hatten wir schon mal hier in unserer Folge. Und wir haben uns tatsächlich so ein bisschen in das Testimonial verliebt. Das ist ein kleiner süßer Waschbär namens Simon. Nicht wahr,
Kennst
Alice?
Kennst du Simons, Jochen?
Ich kenne einen Simon, ein früherer Arbeitskollege, jetzt bei den Rocket Beans, früher bei NBC Giga. Ein sehr netter Kerl. Sieht nicht so aus wie der Waschbär, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch ein netter Kerl und der Waschbär kommt mir, ich finde ihn auch wirklich sympathisch. Er hat eine schöne goldene Brille, wie hast du mal gesagt, eine Ruhrpott-Kutte?
Ja, so eine Kutte, ne? Diese Jeans-Kutte oder so, mit so einer Kutte stand man doch früher mit dem Mofa irgendwie an der Trinkhalle rum.
Absolut.
So irgendwie so ein Typ halt, ja, ne? Der weiß immer alles, der kennt immer jeden.
Und wenn man genau hinguckt.
Der sagt doch immer, krieg schon hin. So, machen wir schon. Richtig. Läuft schon. So ein Typ ist das, ne?
Der ist richtig cool. Ja. Und ich finde auch, wie er mit seinem kleinen Bäuchlein umgeht, finde ich auch in Ordnung. Der zeigt ihn einfach und sagt, hey, das ist okay. Der Typ ist gut drauf und bringt euch Simon Mobile näher. Ich weiß, Alice, dass du ja so mit Handyverträgen eher Schwierigkeiten hast, wenn du einen neuen abschließt. Möglicherweise Absolut. Ist das jetzt ja eine Alternative. Wo hakt's denn bei dir immer bei den
Überall. Mobilen? Es hakt bei mir derart überall, Jochen. Ich lasse mir alles Mögliche aufschwatzen. Dann erzählt mir irgendein Mensch am Telefon, dass ich ganz dringend diese Sachen brauche. Ich nicke dann stark und sage ja. Und dann hat man ja gesagt und die nehmen das auf. Ne, man kennt das ja und zack, kriegst du irgendwie am nächsten Monat die Rechnung, der alte Vertrag läuft auch irgendwie noch, alles furchtbar, alles schlimm. Okay. Und das, was ich brauche, ist dann irgendwie doch nicht so richtig dabei.
Okay, jetzt bin ich mal eine Verkäufer. Frau Westerholt, passen Sie mal auf. Sie surfen doch gerne auch im Netz mit Ihrem Handy, nicht wahr?
Ja.
Und Sie wollen noch super telefonieren und das Ganze günstig, ne? Also da habe ich was für Sie. Ja. Es ist vor allen Dingen einfach, du musst nur eine SIM-Karte bestellen, wir können ja du sagen, nicht wahr, Alice? Ja, und dann einfach
lostelefonieren.
Und dann einfach telefonieren und surfen und das Ganze mit Simon Mobile. Das ist für Menschen gemacht, die Mobilfunk wie Netflix haben wollen im Prinzip. Und vor allen Dingen, halten Sie sich fest, Frau Alice, es ist monatlich kündbar. Ab 8,99 Euro das Ganze. 8 GB gibt's, Allnet Flat. Und natürlich bekommst du da obendrauf noch die D-Netz-Qualität obendrauf. EU-Roaming ist inklusive, monatlich kündigen, habe ich schon gesagt, Frau Westerholt. Und übrigens, nochmal zum Hinweis, es gibt keine Einmalkosten, ja? Also einfach easy lossurfen ab 8,99 Euro monatlich. 8 GB inklusive LTE 50. Noch Fragen?
Hört sich einfach an, kaufe ich.
Ja? Dann schicke ich Ihnen auch den Waschbär nochmal vorbei. Der berät Sie dann auch gerne nochmal, wenn Sie ein Problem haben.
Kann man mit dem auch ein Bier trinken an der Trinkhalle?
Ich glaube, so wie Simon aussieht, das geht. Und nicht nur eins.
Wunderbar.
Alle Infos zu Simon Mobile gibt es nochmal in den Shownotes. Da ist das Ganze verlinkt. Und natürlich bekommt ihr da auch alle Infos zu unserem neuen Freund Simon, dem Waschbären.
So, der weiße Van ist weiterhin im Fokus. Es gehen 25.000 Anrufe von Zeugen ein. Muss man sich mal auch vorstellen, was die Polizei da verarbeitet hat an Zeugen, ne? Aussagen. Die berichten, dass dieser weiße Van gesehen worden war. Die Polizei geht davon aus, dass sie beobachtet werden von den Tätern. Und leider geht's auch so los, dass Nachrichtensprecher und Menschen, die berichten, anfangen, Gerüchte zu verbreiten. Also das geht ja ganz schnell dann zu sagen, ja, es könnte ja auch sein, es ist so und so und so und so einer. Und bei einer hysterisch aufgepeitschten Stimmung wird es als Nachrichtentatsache genommen, sodass unser Charles Moose, unser Öffentlichkeitspolizist, ordentlich zu tun hat, dagegen anzuarbeiten.
Das ist dann so eine Spirale, glaube ich, ne? Also die Medien machen irgendeine Scheiße, die Bevölkerung reagiert noch hysterischer und dann schaukelt sich das wahrscheinlich so auf und die Polizei schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Okay, wahrscheinlich haben die natürlich auch was in der Presse gesteckt.
Ja, das ist eine absolut brillante Situation zur Verbreitung von Gerüchten. Und man kennt es ja so selber aus dem Alltag auch, ne? Also du unterhältst dich mit Nachbarn oder so und dann sagst du, also ich habe jetzt lange den und den nicht mehr gesehen oder so. Und dann sagt einer, sag mal, ne, ist dann der Mann überhaupt noch, wohnt der noch da? Ne? Und irgendwie sagt man, keine Ahnung, ne? Irgendwann verfestigt sich so eine Idee von irgendwas, was überhaupt nicht stattgefunden hat. Und der 34. Nachbar sagt, ja, wir haben, ne, sind schon seit 2 Jahren getrennt und dabei leben die glücklich und zufrieden zusammen im Nachbarhaus. Also es ist so ein Nährboden gerade für solche Geschichten und das macht's nicht besser. Denn schon 3 Tage später wird am 14. Oktober in Falls Church, Virginia, um 21:45 Uhr abends Linda Franklin, 47, eine FBI-Analystin, getötet, als sie mit ihrem Mann am Home Depot Vorräte in einen Kofferraum verlädt. Es ist ein einzelner Schuss wieder in den Oberkörper, Eintrittswunde klein, Austrittswunde groß. Zeugen wollen wieder Schützen in einem weißen Van gesehen haben. Diese Sniper-Hotline, die geschaltet ist, wird geschwemmt mit Hinweisen. Und dabei gehen jetzt leider die Anrufe der Schützen fast unter, denn die melden sich auch bei der Polizei und reagieren schon ziemlich pissig, später als Kontakt aufgenommen wird, weil sie sagen, sie hätten 3-mal Kontakt aufgenommen, um zu verhandeln und seien nicht gehört worden. 5 Tage später, 19. Oktober 2002, Ashland, Virginia, morgens um 7.59 Uhr. Jeffrey Hopper, 37 Jahre alt, wird verwundet, nachdem beim Verlassen eines Ponderosa Steakhouses auf ihn geschossen wird. Ermittler finden eine Notiz, die an einen Baum geklebt ist, einen 4-seitigen Brief mit allem möglichen Spökes drin. einer 10 Millionen Dollar Forderung, damit sie aufhören. Ganz viel Zeug, was die nicht besonders gut einordnen können. Aber was dieser Brief den Ermittlern sagt, ist, dass da einer ganz, ganz viel Aufmerksamkeit will, aber nicht so ein ganz klares Motiv erkennbar ist. Wieder wird ein weißer Van gesehen. Die Schützen verhöhnen die Strafverfolger auch in diesem Brief. Und es gibt einen Nachsatz, den die Ermittler im Nachgang auch nochmal in Interviews, wo sie sagen, das ist der Nachsatz, da hat keiner mehr Bock drauf gehabt. Und da wurde es richtig übel, denn der Nachtrag auf der letzten Seite hieß, eure Kinder sind nicht sicher. Wir sind in der dritten Woche des Sniper-Dramas und der Frust steigt bei den Ermittlern und die Panik in der Bevölkerung ebenso. Einen Tag später vergleichen die Ermittler die Anrufe von dieser Sniper-Line und bekommen einen Anruf von einem, der behauptet, er kenne den Scharfschützen und sagt, ich möchte was gestehen, also es gab früher mal einen Raubmord in Alabama, guckt euch den mal an. Also der Anrufer behauptet, er, ich weiß nicht ganz genau, wie es in den Quellen war, er sei es selbst gewesen, aber er sagt, bitte angucken hier diesen Raubmord in Alabama, überprüft den nochmal. Also dieser Anruf kann zurückverfolgt werden zu einem Exxon-Münztelefon in Glen Allen, Virginia. Dann werden erstmal zwei illegale Einwanderer festgenommen. Die wird aber keine Verbindung zu den Angriffen entdeckt. Die werden wieder freigelassen. Und was jetzt aber spannend wird, ist, dass die am 22. Oktober schon wieder tätig werden müssen, weil in Silver Spring, Maryland um 5.56 Uhr Conrad Johnson, 35 Jahre alt, getötet wird, als er auf der obersten Stufe seines Montgomery County Ride-On-Busses steht. Also ne, der wird im sozusagen meiner Arbeit erschossen. Die Polizei findet jetzt eine Nachricht im Wald und haben jetzt diesen Anruf erhalten, verfolgen diesen Alabama-Raubüberfall und gleichen Fingerabdrücke ab. An diesem Tatort in Alabama sind Fingerabdrücke gesichert worden vom Täter. Und das sind die Fingerabdrücke von Lee Boyd Malvo. Der hat sie offenbar angerufen. Denken Sie, also sie gleichen das sofort ab. Zeitgleich gibt es einen Hinweis eines Mannes aus Washington, der anruft und auf zwei Männer hinweist. Er sagt, die beiden Männer heißen Muhammad und Malvo. Und der Spitzname des Jüngeren, das ist der Malvo, der Spitzname sei Sniper. Der erzählt denen, dass der die kennt vom Sehen und dass die auf einem Freigelände immer Schießübungen machen. Und zwar auf einen Baum. Die Agenten untersuchen den Baum, an dem die beiden diese Schießübungen angeblich machen und wähnen sich unbeobachtet. Das soll unter größter Geheimhaltung natürlich geschehen, aber die Presse hat Helikopter im Einsatz, guckt sich das von oben an und auch da ist die Presse wieder voll dabei. Jetzt haben sie diese beiden Identitäten, die finden Projektile in diesem Baumstamm, die, ne, also jetzt haben sie die richtig heiße Spur, die von der Bushmaster 223 stammen, die gleichen Projektile wie auch an den Tatorten gefunden. Und jetzt geht es los, dass sie diesen John Muhammad und den Malvo als Bilder sozusagen vergleichen, also in die Fahndung gehen. Der Polizeichef von Montgomery, der Charles Moose, hält sofort eine Pressekonferenz ab und sagt, wir haben den Scharfschützen wie eine Ente in einer Schlinge gefangen. Also die haben jetzt einen großen Erfolg zu verzeichnen. Wir haben jetzt den 24. Oktober 2002, Myersville, Maryland, 12.54 Uhr. Zivilisten melden, dass sie Malvo und Muhammad in Caprice an einer Raststätte schlafen sehen in einem Auto. Und das FBI nimmt sie um 3.30 Uhr morgens in Gewahrsam. Muhammad wird, sie werden beide festgenommen. Und jetzt geht's relativ schnell in die Recherche. Was sind das natürlich für Leute? Da geht's los mit den Verhören. Und Am 25. Oktober geben die in Montgomery County, Maryland, die Staatsanwälte bekannt, dass diese beiden, Muhammad und Malvo, mit 6 Mordanklagen ersten Grades konfrontiert werden und die Todesstrafe für Muhammad beantragt werden soll. Ja, gucken wir uns mal an, wer sind denn die beiden? Gucken wir erstmal auf den Muhammad. Der ist geboren worden am 31. Dezember 60 in New Orleans, Louisiana. Und Vater war selten zu Hause, Mutter starb früh, Verwandte zogen ihn auf. Als Jugendlicher wurde der zum ersten Mal Vater. Mit 21 heiratete er seine erste Frau, Carol, mit der hatte er einen Sohn, wohnte in einem Wohnwagen. 87 ließ er sich scheiden. Ein Jahr später heiratete er seine zweite Frau, mit der hatte er 3 Kinder und diente als Soldat im Golfkrieg. Okay. Da war der Mechaniker, LKW-Fahrer und Metallarbeiter und kam, wie seine Frau sagte, verändert wieder. Das war nicht mehr der Mann, den sie vorher kannte. Mhm. Die 4 Kinder nach dem Ende des Armeedienstes hat er dann versucht, erfolglos so eine Autoreparaturwerkstatt aufzumachen und eine Karateschule. Der war untreu, seine Ehe ging in die Brüche und 2000 entführte er seine Kinder aus der Schule. Und hat ihn nach Antigua gebracht. Also war gesucht, ne, von der Strafverfolgung. Lernte in Antigua den damals 15-jährigen Lee Boyd Malvo kennen. Der zweite dieser mutmaßlichen Schützen. Den hat er aufgenommen, weil der von seinen Eltern verlassen worden war. Und den hat er sozusagen als Ziehsohn sich rangezogen. Und wie später Leute berichteten, den total manipuliert. Also hingetrimmt auf Schießen, der musste sich auf die Brust schlagen, wenn er sich irgendwas nicht getraut hat und immer bestimmte Dinge rufen. Also die Mutter bekam ihre Kinder nach 18 Monaten wieder. Die 4 Kinder hatte er so lange mit dem Verkauf von gefälschten Dokumenten und US-Visa über Wasser gehalten. Und der Malvo blieb dann bei ihm, nachdem diese Kinder abgeholt wurden und er das Sorgerecht entzogen bekam. Also der führte einen Wahnsinnskrieg noch mit dem Familiengericht, um diese Kinder wieder zu bekommen. Schwierig, ne? Nach dem, was da gelaufen war, funktionierte natürlich nicht, aber der Malvo blieb bei ihm.
Wahrscheinlich hat er so richtig schönen militärischen Drill und wahrscheinlich so Techniken drauf gehabt, ne?
Ja. Ne, also wenn ihr euch das Bild mal von dem anguckt, der sieht sehr soldatisch auch aus, ne? Der hat eine richtige Soldatenhaltung, ganz, ganz gerader Kerl. Wurde 87 Mitglied der Gruppe Nation of Islam und änderte seinen Namen in John Allen Muhammad. Vorher hieß er John Allen Williams. Er selbst sagte, die Anschläge vom 11. September hätten ihn radikalisiert, sei bekennender Bewunderer Osama bin Ladens und verurteilte die Heuchelei und Sklaverei der USA. Das sagte Malvo im späteren Prozess aus. Und er sagte, er verstehe sich als Kämpfer in seinem ganz persönlichen Dschihad. Also der bildete Malvo sozusagen zum Scharfschützen aus. Und gemeinsam bauten sie diesen Chevrolet, von dem wir hörten, so um, dass sie aus dem Kofferraum im Liegen schießen konnten. Und das haben die auch vorher schon geübt. Die Rückbank konnten sie umklappen. Dort konnte sich Malvo, der geschossen hat, reinlegen. Es gab ein Loch im Nummernschild, das unsichtbar war. Und das erklärt halt auch genau diese Höhe, aus der geschossen wird. Und so konnten sie wahllos beziehungsweise zielgerichtet auf irgendwen aus dem Auto herausschießen. Von außen war dem Auto nichts anzusehen. Wenn man das aufmachte, als die Ermittler das aufgeklappt haben, die waren vollkommen fertig auf der Bereifung, die haben gesagt, du klappst die Rückbank um und sitzt plötzlich in einer Tötungsmaschine.
Es wurde auch nie berichtet, dass irgendwelche Fehlschüsse gab, ne?
Nee.
Dass irgendwo mal, die scheinen ja sehr treffsicher zu sein, dass irgendwo Projektile gefunden wurden oder Geräusche.
Ja, aber das ist so Survivorship Bias, nennt sich das. Also wenn tatsächlich es einen Fehlschuss gab und den nicht zufällig jemand gehört und als Fehlschuss identifiziert hat, dann weiß man ja nicht, dass der von dem Kinder stammt.
Ja, okay. Ja, also es ist wahrscheinlich irgendein Knall in der Stadt, denkst du so, oh, wenn nichts passiert, gut. Ja.
Jetzt muss man dazu auch noch wissen, dass diese Bushmaster 223 echt einen beschissen lauten Knall macht. Ne? Also die macht nicht mal so Piff, sondern das knallt richtig. Und
wobei, ist das nicht der Fall gewesen, wo es dann auch tausende fehlerhafte Anrufe gab von Leuten, die glaubten, Schüsse gehört zu haben, die sie dem fälschlicherweise zugeordnet haben?
Ja, die haben Schüsse gehört, die haben weiße Vans gesehen, die haben alte Männer, die schießen wollten, gesehen. Ich meine, da kommen ja auch Unmengen von Anrufen von richtig durchgeknallten bei der Polizei an. Ne? Mhm. Genau, das, ne, du musst ja erstmal raussortieren mit zig Leuten. Ist das überhaupt glaubwürdig? So. Jetzt wissen wir ja, dass das der am 24. Oktober, dass die beiden aufgespürt wurden und schlafend in diesem Auto verhaftet wurden nach dem Mord an dem Busfahrer. Oktober 2003 wurde das Verfahren gegen Muhammad wegen Mordes an Dean Myers eröffnet. Und Muhammad wurde des Mordes, terroristischer Umtriebe, Verschwörung und des illegalen Waffeneinsatzes angeklagt und musste mit einer Verurteilung zum Tod rechnen. Die Staatsanwaltschaft hat mehr als 130 Zeugen berufen und hat mehr als 400 Beweisstücke vorgelegt, um zu beweisen, dass Muhammad für die Attentatsserie verantwortlich war und den Jugendlichen Malvo wie ein Werkzeug benutzt hat. Der ja zu dem Tatzeitpunkt nur 17 Jahre alt war. Ne? Also da gab es dann auch nochmal die große Frage, können wir den überhaupt hier wie einen Erwachsenen behandeln vor Gericht, hoch durchmanipuliert seit 2 Jahren von jemandem, der ihm vielleicht auch Angst macht, ohne Eltern und radikalisiert hat. Das Gericht hat aber beschlossen, ja, wir behandeln ihn hier wie einen Erwachsenen. Zeugen haben halt einfach gesagt, dass Muhammad und das Fahrzeug an mehreren Tatorten zugegen war. Die Verteidigung von Muhammad hat das Gericht immer noch mal dran erinnert, dass sie nicht die Höchststrafe erteilen können, weil direkte Beweise fehlen. Es wurden Malvos Fingerabdrücke natürlich auf dem Bushmaster in einem Auto gefunden und genetisches Material von Muhammad auch an dem Gewehr. Aber die Verteidigung sagte, dass das in Virginia geltende sogenannte Abzugbetätigergesetz eine Hinrichtung von Muhammad nicht zulasse. Da du nur verurteilt werden kannst, wenn du selber abgedrückt hast. Das konnte aber niemand bestätigen. Am 17. November 2003 befanden die Geschworenen in Virginia Muhammad einstimmig für schuldig im Sinne von allen 4 Anklagepunkten. Schuldig des Mordes an Dean H. Myers durch Erschießen, schuldig des Mordes aufgrund der im Staat Virginia geltenden Antiterrorgesetze, schuldig des Totschlags, begangen in der Absicht, Regierung und Öffentlichkeit zu terrorisieren, schuldig der Verschwörung, Morde zu begehen und illegal Waffen zu benutzen. Danach empfahlen die Geschworenen nach zweitägiger Beratung Muhammad zum Tode zu verurteilen. Und am 9. März 2004 folgte der Richter der Empfehlung der Geschworenen und verurteilte John Allen Muhammad zum Tode. Der wurde am 10. November 2009 im Greensville Correctional Center in Jarrett, Virginia durch eine Giftinjektion hingerichtet.
Wann? An welchem?
10. Datum? November 2009.
Das ging fix, ne, bei dem?
Der Malvo hat lebenslang bekommen. Der von ihm manipulierte Schüler, muss man ja fast sagen. Der Fall um Muhammad und Malvo wurde übrigens jetzt hätte ich fast gesagt, Wesley Ridley Scott verfilmt. Nochmal als Doku, die ist ganz gut anzugucken. Der Heckenschütze von Washington. Und was ich mir zu dem Fall nochmal durchgelesen habe, das ist...
Ist das eine Doku?
Es gibt mehrere richtige Verfilmungen. Das sind 3 Verfilmungen, die richtig wie ein Film aufgezogen sind.
Das wusste ich gar nicht.
Und das packe ich auch nochmal in die Shownotes. Also die sind alle ganz gut anzugucken, sage ich mal. Die sich natürlich immer nicht so ganz genau an die Geschehnisse halten. Ich bin dann immer mehr so der Doku-Freak und stehe nicht so auf die Verfilmung. Aber was ich total interessant fand, war, dass der Charles Moose, der Ermittler, 2003 seinen Polizeidienst quittiert hat und auf Tournee gegangen ist mit seinem Buch 3 Weeks in October, The Hunt for the Washington Sniper. Also er hat gemeinsam mit einem Kollegen Charles Fleming ein Buch geschrieben. das jetzt so gar nicht mehr zu kriegen ist. Ich habe nochmal Glück gehabt und das irgendwo in England bestellen können und mir durchgelesen. Die Geschichte aus Sicht des Charles Moose ist natürlich nochmal interessanter, weil er diese ganzen Polizeigeschichten auch einfügt. Was mich so ein bisschen gestört hat beim Lesen war, dass ich dachte, das ist viel Lobhudelei auf die Polizei. Die Fälle werden schon auch beschrieben. Es ist viel Lobhudelei auf ihn selbst. Und es gab tatsächlich dann auch eine große Kritik, weil 2003, haben wir ja gerade gehört, liefen diese Prozesse noch. Und der war schon unterwegs auf den Bühnen mit seinem Buch. Also der kriegte richtig Stress auch. Später hat James Willett, angesehener Rechtsanwalt, gesagt, er hat mit diesem Buch und dieser Tournee, die er mit dem Buch gemacht hat, einfach die Strafverfolgung gefährdet. Ne? Der hat so viel Insiderwissen ausgepackt. Der war bei Dateline NBC, der ist in die Today Show bei Jay Leno gegangen, ne? Und hat richtig ausgepackt. Dafür gab es großes Unverständnis. Und der Vorwurf war, er ist gegangen 2003, um Geld mit diesem Buch zu machen. Nun gut, das hat funktioniert. 2003 ist dieses Buch erschienen. Das ist jetzt 18 Jahre her. 2010 ist er in Rente gegangen, ist heute 67 Jahre alt und ist seit 2012 Rentner in Tampa, Florida, wie sich das gehört, ne, wo sie alle Rentner sind.
Und lebt gut von seinen Einnahmen.
Und lebt gut. Also es gab zwischendurch auch nochmal eine Foundation, die er gegründet hat, wo diese Einnahmen dieses Buches reingehen sollten. Die habe ich nochmal versucht rauszukriegen, ob es die noch gibt. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Die ChiefMooseFoundation.org, die habe ich nicht mehr aufrufen können. Das Buch stelle ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Wer mal rankommen möchte über Antiquariate, ist ganz angenehm zu lesen, aber ist tatsächlich eine sehr einseitige Quelle, die so aus dieser Ermittlersicht geschrieben ist. Ja.
Das ist ein total crazy Fall. Ich stelle mir die ganze Zeit dieses Auto vor, ja. Diesen Van mit diesem.
Ist ja kein Van. Nee.
Was war das nochmal?
Ein Chevrolet.
Chevrolet, ja, Chevrolet. Wie die da liegen. Ist unglaublich. Und da muss er erstmal so ein Kind dazu kriegen. Da gehört ja so eine Energie zu und so ein. Wahnsinn.
Ja, das geht eigentlich nur über eine intensive Gehirnwäsche von jemandem, der sehr fanatisch ist, ne? Und der auf jemanden trifft, der sehr bedürftig ist. Da hat er sich genau den richtigen ausgesucht.
Ja, irrer Fall. Also komplett irrer Fall. Also allein die Kombination, dass es im Prinzip zwei Täter gibt, von denen der eine den anderen dazu manipuliert, da mitzumachen. Gibt's einige Fälle, aber halt lange nicht so viele wie eine einzelne Person. Dann diese zufälligen Angriffe auf irgendwen, die es halt für die Bevölkerung halt nochmal so unfassbar unberechenbar machen. Für die Polizei ist natürlich ein bisschen was anderes, weil das ja trotzdem ein Tatprofil gibt, ja. Ne? Ein Modus operandi gibt, der halt sehr eindeutig ist, wo man die Fälle sehr eindeutig zuordnen kann. Ja. Ne? Das ist ja noch viel schlimmer, wenn zufällige Personen auf zufällige Arten und Weisen getötet werden, wenn du halt die verschiedenen Fälle, und das gibt's ja auch oft, gar nicht immer dem einen zuordnen kannst. Ja.
Dass ich tot.
Dann das Tempo, in dem das passiert ist, dann so kurz nach 9/11, dass man irgendwie, also ein Jahr danach, dass man sich halt fragt, ist das jetzt vielleicht eine Reaktion auf die Kriegsvorbereitungen im Irak oder so. Ja. Also ganz, ganz irrer Fall.
Dieser Autoumbau und diese Technik, das aus durchs Nummernschild schießen, ist übrigens eine Technik, die bekannt ist seit den Terroranschlägen in Irland. Also das ist die, das war die Vorlage. Und wer sich, ich weiß, dass das immer ein bisschen komisch ist, aber wer sich für Waffen interessiert, es gibt eine tolle Seite vom Bundeskriminalamt, die haben da Schusswaffen aufgelistet. Ich habe diese Bushmaster gesucht und wollte wissen, wie die aussieht. Und wer sich das angucken möchte, da stelle ich gerne auch noch mal einen Link in die Shownotes. Da gibt's wusste ich gar nicht, dass das BKA sowas macht. Da gibt's so eine Auflistung von Schusswaffen in so Dokumenten, das mit Feststellungsbescheiden, ob es eine Schuss- oder eine Spielzeugwaffe ist. Also die Bushmaster ist es definitiv keine Spielzeugwaffe, aber man kann sie sich dort angucken, wie die aussieht, wer das gerne tun möchte.
Ja, die haben dich jetzt auf dem Schirm wahrscheinlich. Ah, da. Frau Westerholt ja, interessiert sich für
das Rasen.
Ich denke mal, das ist so eine, so, das ist so eine Webseite. Halt so.
Du machst das schlauer. Du sagst, ich interessiere mich für Rasenmäher. Ne?
Ja. Ja, ja. Also, wer da drauf geht, würde ich sagen, der ist irgendwo in irgendeiner großen Datenbank. Und wer da öfter drauf geht.
Kommst du auf die Liste, ne?
Kennt ihr das beim.
Ich glaube, wer unseren Podcast hört, der ist auch bald auf der Liste.
Ich glaube, bei mir ist alles schon egal. Ich glaube, ich kann. Also, ich bin sowieso doch auch, Georg. Wir sind so reif.
Ich habe im Moment so eine YouTube-Videoserie gefunden. Ich habe dir auch den Link dazu geschickt. That Chapter heißt der Channel, wo ein Typ halt im Prinzip immer in so ungefähr halbstündigen Videos Kriminalfälle erzählt. Das sind meistens in Anführungsstrichen halbwegs normale Kriminalfälle, wo halt ein oder zwei Personen getötet werden, verschwinden und so weiter und so fort. Und da ist es extrem häufig so. Was heißt extrem häufig, aber es kommt regelmäßig vor, dass unter anderem zu den Tätern führt, dass sie halt irgendwelche Mordmethoden gegoogelt haben oder wo kann ich die Leiche meines 33-jährigen Mannes im Garten vergraben, ohne dass es jemand merkt und sowas. Und da denke ich mir auch jedes Mal, ey, wenn irgendjemand in meinem Viertel sterben soll oder ermordet werden sollte, ich bin sofort auf der Liste und wenn man meine Google-Suche durchgeht, keine Chance. Keine Chance. Nee, also Herr Zahl, bei aller Liebe, aber was Sie da so gegoogelt haben, nee. Das ist.
Dabei hast du nicht mal Löcher in Tische gebohrt mit dem Zirkel. Das sage ich aus, wenn die dich festnehmen.
Ey, ich habe noch nicht mal die kriminelle Energie, eine 1-Euro-Münze aus dem Einkaufswagen zu behalten.
Das stimmt. Da stehst du da hilflos und weißt nicht, wohin damit, ne?
Ja, weil ich mir denke, es ist doch nicht meins. Das kann ich doch nicht einfach. Das kann ich ja nicht einfach behalten. Den Euro vermisst doch jemand. Ja, und das BKA wird sich dafür nehmen. Herr Zahl, geben Sie es doch zu. Sie waren es.
Genau. Eine abschließende Frage noch, Alice. Sag noch mal ganz kurz, wie viele Monate konnte der jetzt morden und wie viele Opfer haben wir jetzt noch mal insgesamt gehabt, bis der geschnappt wurde?
Das ging los 2. Oktober 2002. Mhm. Das hörte auf.
Tut mir leid, dass ich dich da jetzt nochmal in der Recherche herausfordere.
Ich habe so ein bisschen, ich habe einfach nur so viele Zettel, das ist manchmal ein bisschen problematisch hier mit meiner Zettelwirtschaft.
Wie viele Seiten hast du diesmal
Oktober gehabt? 23 Tage im Oktober. Ich meine,
23 Tage im Oktober.
23 okay. Tage, was rede ich hier? Ja, okay. Und 10 Leute tot, 3 verletzt. Ne? Also das war
okay, dann.
Ja. Unglaublich. Unglaublich. Echt. Ja. Und das Recherchieren hat wirklich richtig Spaß gemacht, aber ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe es diesmal wirklich übertrieben. Diesmal waren es 78 Seiten, ich wusste überhaupt, also Skript. Und ich habe eben schon kurz zu Georg gesagt, habt ihr Zeit bis heute Abend, weil könnte ein bisschen dauern. Aber ja, das zusammenzudampfen auf so 1,5 Stunden, das war schon eine Herausforderung, aber hat auch Spaß gemacht.
Ja, wir sind ja jetzt eigentlich doch insgesamt relativ schnell durchgekommen mit dem Fall, ne? Bisschen über eine Stunde, glaube ich, oder? Stunde,
10 Minuten. Manche Fälle sind halt.
Aber auf der anderen Seite, es sind auch oft so Fälle, wo man an vielen Stellen einfach nur so gebannt zuhören kann und so das aufnehmen, was da so alles passiert. Vor allen Dingen, wenn das eine unglaubliche Dichte an Ereignissen ist, ne? Ich meine, das ist eine Urlaubslänge, in der so viele Kriminalfälle passieren wie bei unseren anderen Serienmördern, teilweise in 2 oder 3 Jahrzehnten. Ja.
Gab es eigentlich daraufhin irgendeine Diskussion im Zusammenhang mit Kriegen der USA und mögliche Folgen für Soldaten oder ist dieses Thema gar nicht hochgekocht damals?
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht hochgekocht ist. Was, glaube ich, noch höher gekocht ist, war die Tatsache, dass beide Täter schwarz waren und nach weißen Serientätern gefahndet wurde. Das übrigens bespricht der Charles Moose in seinem Buch nochmal sehr, sehr ausführlich, der eben auf genau diese Dinge immer hingewiesen hat, dass sie einfach sich konzentrieren müssen auf das, was ist passiert. Die Leute gut befragen, die Leute angucken und nicht in diese Pre-Justice-Geschichten reinzukommen und irgendwie mal so vom Fleck weg zu verhaften, wie es gerade so passt. Also das ist wohl eine Sache, die sehr schnell geht, da auch so in Klischees abzudriften. Und ganz bestimmt wird das ein Riesenthema gewesen sein, auch von seiner Verteidigung vor Gericht sein, ne, als Golfkriegsveteran. Mhm. Die sind ja eigentlich, sind die Veteranen hoch angesehen in den USA.
Aber das ist ja diese Profiling-Geschichten sind ja manchmal tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Vor allen Dingen in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, weil es in Serien oft der Eindruck erweckt wird, wenn sich da so ein Typ hinstellt, der sich als Experte im Profiling bezeichnet und sagt, unser Täter ist 35 bis 41 Jahre alt, männlich, lebt alleine, weiß, hat vermutlich einen Job, der nichts mit Menschen zu tun hat, denn in Serien wird einem ja der Eindruck vermittelt, und dass das immer stimmt, ne? Dass es immer richtig ist. Es gibt so ein paar Serien, wo man dann feststellt, ah, es ist nicht so, Gott sei Dank. Aber im Prinzip ist ja vieles von dem nichts anderes, als wir nehmen uns die Informationen, die wir haben, und gleichen die mit einer Datenbank von Fällen ab. Dass, wenn wir halt wissen, es sind, keine Ahnung, es sind Schussverletzungen oder es wurde eine Schusswaffe benutzt, dann wissen wir zum Beispiel oft, dass die Täter meistens männlich sind, weil Frauen das nicht so häufig machen. Und so weiter und so fort. Das heißt, man nimmt sich so ein paar Wahrscheinlichkeiten und gleicht die damit ab und liegt damit halt auch regelmäßig falsch. Und wenn man dann halt so den Eindruck erweckt, als sei das unfehlbar, dann ist das halt hochgradig problematisch. Vor allen Dingen, wenn es halt dazu führt, dass die Bevölkerung sich entweder fälschlicherweise in Sicherheit wiegt oder den umgekehrten Fall halt fälschlicherweise von Leuten annimmt, dass sie Täter sind oder sein könnten, die es halt gar nicht sind. Und eine der häufigsten Fehleinschätzungen ist mir aufgefallen und der häufigsten Klischees, die immer wieder verbreitet werden, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich in so Foren lese, ist, dass sowohl Spree, also ne, die Massen als auch Serienmörder nahezu ausschließlich weiß sind. Das stimmt nicht. Das ist ganz, also es ist so ungefähr verteilt wie in der Bevölkerung, mit kleinen Änderungen, was auch den anderen Verbrechensverteilungen entspricht. Aber es ist halt nicht so, dass man sagen könnte, irgendwie, wenn jemand durch die Gegend läuft und Leute erschießt, dann ist das auf jeden Fall unser weißer Mann mittleren, nicht mittleren Alters, sondern relativ jung, ne? Das ist ja so das klassische Klischee, irgendwie so unter 40 auf jeden Fall.
Ja, da kann man einfach weiter die Daumen drücken, dass die Ermittler ihre Arbeit ordentlich machen
und nicht dann ein Buch schreiben und auf Tour gehen.
Bezahlt werden dafür. Und
es ist, glaube ich, in England zum Teil so, dass es, dass bestimmte Veröffentlichungen um Kriminalfälle herum nicht erlaubt sind. Ne? Das ist, wenn ein Prozess noch aussteht oder so, dass halt Medien auch bestimmte Dinge zu Kriminalfällen nicht veröffentlichen dürfen, weil man sagt, das kann für Befangenheit sorgen. Und nein, in den USA ist es ja mit den geschworenen Gerichten auch ähnlich, dass da die Geschworenen abgefragt werden, wie viel sie von dem Fall wissen, ob sie glauben, den Täter zu kennen, ob sie die Todesstrafe aussprechen würden. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, was ja vermutlich bei einigen von uns der Fall ist, dass wir Gegner der Todesstrafe sind, dann kann es passieren, dass du dann nicht für eine Jury zugelassen wirst, wenn die Todesstrafe im Raum steht. Das ist ja je nach Bundesstaat unterschiedlich. Ja. Faszinierend.
Großartiger Fall. Die Folge hat jetzt auch dazu geführt, dass wir, ich habe mal eben die Webseite registriert. Ja, es gibt jetzt also ein Institut für Angelegenheiten.de.
Oh nein,
ich weiß noch nicht, was wir damit machen, aber ich habe gedacht, das müssen wir einfach machen, um es irgendwann zu nutzen. Also
mega.
Das offizielle Institut ist schon mal fast,
ja, wir sind arbeitsfähig ab jetzt.
Fast eingerichtet. Wir brauchen dann direkt auch schon mal so einen Hausausweis. Den würde ich vielleicht.
Kennt ihr noch
bei Nutz, dass man
jeden
so.
Fall.
Ihr habt ja noch einen anderen Podcast und da habe ich gehört, dass ihr viel über Laminieren sprecht.
Ja, genau.
Laminierte Ausweise müssen das auf jeden Fall sein. Kommt's. Die müssen wir immer. Auch den können wir bitte sowas herstellen? Ich möchte das demnächst immer umhängen.
Mit so einem Clip.
Wenn wir.
Podcast. Kein Problem, Büro.
Clip fürs Hemd.
Und jetzt kommt's. Ich bin ja Gerätefrau. Vielleicht wisst ihr das noch nicht. Ich habe alle Geräte. Mhm. Also nicht alle Rasenmäher wie Jochen, aber ansonsten.
Laminiergerät hast du?
Selbstverständlich.
Okay.
Ohne Laminiergerät kann man gar nicht arbeiten. Ich habe mir das irgendwann mal gekauft, weil ich damit Schilder laminiert habe, wo drauf stand, mein Herrchen ist eine Potsau und die habe ich in Schaschlikspießen in Hundekacke.
Ich wollte gerade sagen, hier wird nicht gekackt. als Schilder mit den Schaschlikstäbchen, das bist du?
Das war ich mal und dann war mir das immer zu nah an der Hundekacke. Dann haben mein Kind und ich uns so, dann habe ich...
Hast du auch als Font Comic Sans benutzt?
Nein, ich habe das handgeschrieben. Also ich wäre zurückverfolgbar gewesen. Aber weil wenn du den 14. Kinderschuh weggeschmissen hast, weil Hundekacke im Profil ist, dann kriegst du in Berlin so einen ganz kleinen
Zahn. Aber du schmeißt doch keine Schuhe weil, weg, weil Hundekacke
wenn du da 10-mal mit der Zahnbürste und über der, es ist alles nicht schön und ich kann.
Ja, aber dann kauf halt
Mord und Totschlag bitte, aber Kacke unterm Schuh.
Ja, vor allen Dingen, das ist Berlin, ne? In Berlin nimmt, also da... Da achtet man auch nicht so wirklich oftmals drauf, wo das hingespielt.
Also, das ist egal, Jochen. Auch bei mir hier auf dem Dorf.
Eine Angelegenheit, vor allem Leute, die unser
Büro halt mit ihrem, die mit ihrem Hund selber auf einem Weg Gassi gehen, den in die Mitte des Weges kacken lassen, wo ich mir denke, ihr lauft doch morgen selbst durch. Wieder da lang. Warum hebt ihr das denn nicht auf? Ihr tretet doch selbst auch da rein.
Aber was die bessere Variante ist, also Laminiergerät kann ich auf jeden Fall als Inventar zu unserer IFA schon mal steuern.
Ist auch gar nicht so teuer, ne? Ein Laminiergerät eigentlich.
Gibt auch andere Anbieter. ich habe dann hinterher, das war viel spaßiger, haben wir mit Signierfarbe, das ist eigentlich eine Tatort-Signierfarbe, oder wo man so eine um Leichen drumherum die Leiche umkreisen kann, haben wir die rosa angesprüht. Das war auch schick. Dann hatten wir ja immer rosa.
Was, die Leichen?
Nein, die Hundekacke.
Ach so.
Ja, das musste ich mich aber informieren, weil man ja nicht einfach Lack auf die Straße sprühen kann. Dann hat man wieder Staatseigentum beschädigt. Aber Signierfarbe darfst du.
Signierfarbe darf man, weil die weggeht dann, oder was?
Mhm. Weil die irgendwann sich abwäscht.
Hast du denn dann auch so...
Du hast laminierte Schaschlik-Spieße-Dings gemacht und Kacke mit Farbe angespült.
Ich war ein bisschen in einer Leidenschaft kurz mal. Das heißt, aber ich mache das nicht mehr. Ich bin so raus aus dem Business.
Hochgradig passiv.
Was heißt denn war? Wie lange hattest du denn das Problem?
Also die Phase hatte ich so lange, weiß ich nicht, was habe ich denn danach? Danach hatte ich, glaube ich, ein neues Problem und dann ist das mit der Hundekacke nicht mehr so wichtig gewesen.
So langsam, so langsam.
Wenn man sich so.
Ja, ja.
So langsam.
Auf jeden Fall.
Kommt immer mehr und mehr von Alice Psyche ans Tageslicht mit jeder Folge. Irgendwann haben wir eine Folge über Alice.
Auf die falsche Seite von Alice geraten. Ja, ja. Ich glaube auch.
Komisch auch mit von Fall zu Fall wird, das merke ich bei mir auch immer. Mich schockt so nicht mehr so viel. Also mal gucken, wie es so weitergeht. Ich weiß aber, was ich danach hatte. Danach habe ich mich über SUVs, parkende SUVs in der Straße aufgeregt.
Und hast den praktisch mit dem Schlüssel gekratzt?
Na, das macht man nicht. Das darf man nicht. Das ist ja Sachbeschädigung. Ah, ja, okay. Das würde ich nie tun.
Allgemein? Einfach nur über jedes parkende?
Was will der Panzer in der Stadt mit dem Fahrrad?
Ich bin übrigens 4 Wochen an unserer Shisha-Bar um die Ecke vorbeigegangen. Die haben 4 Parkplätze benutzt für eine Außengastronomie. Sie eingezäunt mit Bauarbeiterbarken, ne, so und das für ihren Bereich. Und ich immer so, ah, das ist eine Scheiße. 4 Wochen jeden Tag, wenn ich zu meinem Auto renne, habe ich mich darüber aufgeregt. Letztens mit dem Nachbar, die Shisha-Bar, der hat ja 4 Parkplätze. Das ist ja das allerletzte. Ja, das haben die Gastronomen hier alle. Ich so, wie? Ja, wegen Corona hat die Stadt, also praktisch jeder Gastronomie, die an der Straße ist, ein paar Parkplätze zur Verfügung gestellt, damit sie mehr Gäste bewirten können und ihren wirtschaftlichen...
Aber die Logik leuchtet mir überhaupt nicht ein, weil es sind ja sowieso weniger Gäste unterwegs.
Nee, jetzt kommen gerade im Sommer ja hier draußen wieder mehr und viele haben hier nicht viel Platz, also außen... Außen ist komplett offen. Für drinnen brauchtest du, glaube ich, bis vor kurzem noch einen Test. Und das haben sie gesagt.
Das heißt, wenn du selbst Parkplätze haben möchtest, machst du eine Shisha-Bar auf.
Oder irgendein Restaurant. Auf alle Fälle war ich so ein Assi und habe erstmal 4 Wochen diese Shisha-Bar beleidigt. Mich darüber aufgeregt, ohne zu wissen, dass die Stadt dafür verantwortlich war.
Aber das ist doch cool mit den 4 Parkplätzen. Sollen wir nicht Institut für Angelegenheiten und Schnittchen? Dann könnten wir...
Ja.
Außengastronomie auch noch mit.
Ich finde halt auch sowas, wo wir gerade bei den Tieren waren, die nicht erkannt werden. Mhm. Ich finde, eines der Tiere, die wesentlich mehr wieder in den Vordergrund der Gedanken der Menschen in Deutschland kommen müssen, ist der Mettigel.
Absolut.
Ja.
Der geht so ein bisschen unter.
Absolut, da bin ich voll bei dir.
Mhm. Also wir sind jetzt so viel glutenfrei und ohne Gen und ne, Mettigel.
Das wird so eine schöne Firma. Wir essen jeden Tag Mettigel, sind Experten, 4 Stück.
Für alles.
Ja.
Haben wir eigentlich auch irgendwie so ein, also so eine religiöse Abteilung oder so vielleicht?
Ja, das ist vielleicht ja auch,
dass einer von uns Papst
Sektenbeauftragter,
ist.
Meinst du?
Ja, jetzt gar nicht mal Beauftragter, sondern mehr so selber so. Halt. Dass wir so eine Art Scientology da mit drin haben. Vielleicht
könnten
auch.
Wir noch so einen Gott einstellen. Das war einen haben, der sagt, er ist Gott.
Wir müssen vielleicht uns noch ein bisschen genau überlegen, wo wir hinwollen, aber solange wir Laminiergeräte haben, ist das alles schon relativ offiziell.
Das Ding läuft. Das läuft.
Und wenn jemand entlassen wird bei uns, dann muss er das Laminiergerät zurückgeben. Und die Karte.
Ja,
die
Legen Karte Sie Ihr Laminiergerät und die Karte gehen. Auf den Tisch. Sie sind gefeuert.
Ja, nicht das Laminiergerät.
Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, wir schließen die Folge. Sie war wunderschön. Spektakulärer Fall. Mega erzählt.
Und nächstes Mal ist Etienne wieder dabei. Genau.
Und dann haben wir ja auch eine spezielle Folge. Mehr dazu dann in etwa, in einer Woche. Eine Woche kann ich ja nicht sagen, wenn Zeitangaben in diesem Podcast machen ja keinen Sinn, ne? Für die Leute, die später hören. Gut, tschüss
ich
zusammen.
Ich freue mich schon, macht's gut.
Tschüss.